SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sassou. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sind mitten im Advent. Eine Zeit der Besinnlichkeit soll es sein, aber ich muss zugeben, dass ich davon noch nicht viel gespürt habe, weil ich habe nämlich keine Zeit für Zeit. Sowohl beruflich als auch privat ist einfach noch zu viel zu erledigen. Und das geht nicht nur mir so. Besinnlichkeit steht also Stress entgegen. Wie damit umgehen? Alles eine Frage der Zeit, meint der Zeitberater und Buchautor Jonas Geißler, und mit ihm spreche ich jetzt. Herr Geißler, war das vielleicht schon immer so in der Adventszeit, dass es da verglichen zu anderen Zeiten im Jahr besonders hektisch war und wir das nur anders erinnern?
Nee, das war früher anders. Die Adventszeit war ja per se auch quasi aus der christlichen Historie heraus eine Zeit der Erwartung. Eine Zeit, die zumindest auf der Nordhalbkugel quasi eher in die dunkle Jahreszeit fällt, und man wartet darauf, dass das Licht wiederkehrt, also auf die Wintersonnenwende, die auch vorchristlich natürlich schon ein wichtiges Ereignis war. Und Jesus als Lichtgestalt hat dann in der christlichen Mythologie gut dazu gepasst. Und es war also eine Zeit der Besinnung, des Erwartens, des Wartens auf ein freudiges Ereignis. Also die war ganz anders geprägt, als wir das heute haben.
Ja, wie kommt das denn? Wieso hat sich das so verändert?
Naja, das liegt einerseits an unserer Beschleunigungsgeschichte, die wir als Gesellschaft hingelegt haben. Vor allem seit ungefähr 500 Jahren, seit wir die mechanische Räderuhr erfunden haben, haben wir massiv beschleunigt, immer dann in Schüben. Die Industrialisierung war ein Schub, die Deregulierung der Märkte in den 80ern war ein Schub, und jetzt quasi die digitale Revolution ist nochmal ein Beschleunigungsschub. Also mehr in der gleichen Zeit erledigen und mehr Möglichkeiten haben, seine Zeit zu verbringen. Und das in Kombination mit der Logik Time is Money, Zeit ist Geld, führt dann dazu, dass auch so eine Weihnachtszeit halt ziemlich kommerzialisiert ist. Das hat der bayerische Kabarettist Max Uthoff mal schön gesagt. Der hat gesagt, wir feiern die Ankunft von Gottes Sohn, indem wir uns reduzierte Stabmixer für 46,50 Euro schenken. Und in gewisser Weise ist es ja so. Also Weihnachten ist natürlich ein sehr kommerzielles Fest geworden.
Ja, habe ich auch kürzlich noch so einen witzigen Spruch gelesen. Jesus, gib mir Geld, damit ich deinen Geburtstag organisieren kann.
Ja, genau. Bei McDonald's am besten.
Ja, mir fällt auch auf, dass wir den Begriff Zeit ja in ganz vielen Kontexten verwenden, und im Zusammenhang mit Zeit, da fallen ja auch immer wieder bestimmte Begriffe, also Entschleunigung, Stress und damit zusammenhängend Mental Load. Das ist ja mittlerweile auch sowas wie ein Trend oder ein Modewort geworden. Stellt sich das wirklich so dar, oder ist das einfach wirklich nur so, ja, ich sag's jetzt mal, ein Zeitgeist?
Ja, das beides, ein Zeitgeist, und es stellt sich innerhalb dieses Zeitgeists genauso dar, weil Mental Load entsteht vor allem dadurch, dass wir immer mehr Entscheidungen treffen müssen, und je mehr Möglichkeiten wir haben, unsere Zeit zu verbringen, und die haben wir zweifelsohne, das ist ein großer, auch eine Form des Reichtums. Wir können mit mehr Möglichkeiten unsere Zeit verbringen als jede Generation zuvor, aber wir müssen halt auch immer über diese Möglichkeiten entscheiden, weil, sagen wir, unsere Kapazität, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen, ist natürlich nicht in gleichem Maße mitgestiegen. Das heißt, wir werden immer mehr Dinge verpassen. Und das ist das Gemeine am Entscheiden. Und es geht vor allem bei Mental Load darum, Erwartungen und Erwartungserwartungen zu managen, zu jonglieren. Erwartungen ist, was ist meine eigene Erwartung an meine Zeit? Was will ich alles unterbringen? Was will ich alles erledigen? Was will ich alles abhaken? Und Erwartungserwartung ist das, was ich denke, was andere von mir erwarten. Also eher ein sozialer Druck, der entsteht, weil meine Führungskraft was von mir erwartet oder meine Kollegen oder meine Familie, und ich das antizipiere, wie schnell ich auf Nachrichten reagiere, wann ich wie erreichbar bin, was ich alles tue oder nicht tue. Und das macht Mental Load. Absolut. Das ist eine Form von Belastung, die kann man auch messen. Menschen haben durch diese gestiegene Zahl an Aktivitäten pro Zeit einfach häufig messbar, jetzt ist ja gerade von der Techniker Krankenkasse auch wieder dieser Stressreport, der alle paar Jahre erscheint, neu erschienen. Und ein Grund, Hauptgrund für den Stress, vor allem bei Frauen, signifikant mehr als bei Männern, ist die hohen eigenen Ansprüche an sich und die eigene Zeit.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein? Also gehen Frauen und Männer anders mit diesem Mental Load um? Oder gibt es den, wie wir Frauen ja oft behaupten, gar nicht bei Männern?
Doch, den gibt es schon auch bei Männern. Die Coping-Strategien sind unterschiedlich. Ich kenne mich zu wenig aus, um jetzt nicht in die Falle zu laufen, da irgendwelche Stereotypen zu bedienen. Wahrscheinlich ist es, wie häufig gibt es Tendenzen, dass Männer und Frauen das unterschiedlich machen, und gleichzeitig ist es immer sehr individuell, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
Wo Sie sich aber auskennen, ist in den Themen, die Sie in Ihrem Buch bearbeitet haben, Alles eine Frage der Zeit heißt es, und das haben Sie mit zwei Co-Autoren geschrieben. Haben Sie denn darin auch eine Antwort auf die Frage gegeben, können wir uns jetzt diesem Zeitdruck überhaupt entziehen oder geht's vielleicht gar nicht, weil die gesellschaftlichen Strukturen, die heutzutage herrschen, das einfach gar nicht zulassen?
Naja, es gilt genau das zu unterscheiden. Es gibt natürlich gesellschaftliche Strukturen, wenn man jetzt zum Beispiel auch Menschen anschaut, die in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, oder aber große Zeitungerechtigkeiten, die wir uns in der Gesellschaft leisten. Es kommt ja jeden Tag für jeden gleich viel Zeit nach und dennoch, obwohl sie erstmal sehr gerecht verteilt ist, sind die Zugänge zu freier Zeit sehr ungerecht verteilt, je nach Herkunft beispielsweise, aber auch je nach sozialem Kapital, was ich halt habe. Und das wird massiv, wie wir wissen, durch die Primärfamilie bestimmt, in die ich halt hineingeboren bin oder eben nicht hineingeboren bin. Also das sind gesellschaftliche Strukturen, da sollten wir ähnlich wie bei der Verteilung von Geld viel mehr auf Gerechtigkeit schauen und soziale Gerechtigkeit, weil das natürlich ein großer Herd für Unzufriedenheit ist. Und was das bewirkt, auch in einer Demokratie, das wissen wir alle und sehen wir gerade. Also da bräuchte es, diese Probleme darf man nicht individualisieren. Dafür braucht es gesellschaftliche Lösungen. Und es gibt aber genauso auch Spielräume, die ich als Individuum gestalten kann. Zum Beispiel, ne, ich sag mal, wenn meine Grundbedürfnisse einigermaßen gedeckt sind, wirklich mal zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich mein Anspruch? Was will ich alles in meiner Zeit erledigt haben oder nicht? Und stolper ich nicht eigentlich jedes Mal über diesen Anspruch? Und wäre es nicht eigentlich viel besser, an diesem Anspruch zu schrauben, statt die ganze Zeit zu versuchen, über Tools oder noch bessere Effizienzmaßnahmen da noch mehr reinzupacken? Weil Effizienzmaßnahmen führen zu so einer Beschleunigungszeit, wie so ein Strudel, so eine Beschleunigungsschleife, und am Ende kommt da keine Zeit raus, sondern halt noch mehr Dinge, die ich mache. Und dann werde ich noch effizienter und dann mache ich halt noch mehr Dinge und noch mehr. Und da gibt es kein Ende. Also das Ende muss ich quasi setzen. Wann reicht es? Und diese Antwort kann man durchaus individuell für sich beantworten und da vielleicht eher in eine Form von Gelassenheit kommen, zu akzeptieren, dass man Limitierungen hat und auch immer haben wird. Jeden Tag tun wir natürlich mehr Dinge nicht, als wir tun. Das ist jeden Tag so. Und die Frage ist, ob ich mich da aber jedes Mal so drüber grämen muss. Wir haben häufig eine sehr mangelgeprägte Verbindung zur Zeit. So, ich muss sie sparen, managen, in den Griff kriegen, noch mehr. Es ist immer ein noch mehr. Und abends nicht zu gucken, was habe ich alles nicht gemacht und wieder nicht geschafft, sondern mit dem, was deutlich weniger ist, was ich getan habe, versuchen, im Frieden zu sein. Ist leichter gesagt als getan und trotzdem ist es eine Möglichkeit, die ich habe. Wenn man so will, alle fünfe gerade sein lassen, die Seele mal baumeln lassen, zumindest eine kurze Zeit lang, und die Qualität da drin entdecken. Das wünsche ich uns.
Danke, Jonas Geißler, Zeitberater und Buchautor.
Vielen Dank und danke auch für das Gespräch.
Bleiben wir in der Vorweihnachtszeit und schauen wir nach Bethlehem. Das war in den vergangenen Jahren nahezu ausgestorben. Wegen des Gazakrieges gab es keine feierlichen Momente. Weder einen beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Krippenplatz, noch fand an den Adventswochenenden der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Aber jetzt herrscht Waffenruhe und damit kann alles wieder so sein wie vorher. Fast, berichtet Julio Segador.
Es ist der Moment, auf den die Menschen in Bethlehem lange gewartet haben. Unter großem Jubel werden die Lichter an dem riesigen Weihnachtsbaum auf dem Krippenplatz entzündet. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder. Viele der Besucher auf dem zentralen Platz in Bethlehem haben Tränen in den Augen.
It's been 3 years of sadness and disaster.
Das waren 3 Jahre voller Traurigkeit, Desaster, Tote, Krieg, Jahre voller Leiden. Nun sind wir zurück, um die Vorweihnachtszeit zu feiern. Und wir hoffen sehr, dass dieses Weihnachten den Menschen Frieden, Freude und Gesundheit bringt. Das Leben muss weitergehen. Es ist wichtig, dass wir wieder Weihnachten feiern. Das ist die Geburt Jesu. Aber nach 2 Jahren sind wir aufgeregt, wieder den beleuchteten Weihnachtsbaum zu sehen. Wir freuen uns auf dieses Weihnachten, hoffentlich ohne Ärger. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Hoffnung, die viele seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen haben, und der Realität, dass noch vieles fragil ist, dass die Situation in vielen palästinensischen Städten weiterhin schwierig ist. Bethlehems Bürgermeister Maher Kanabati blickt zurück. In den letzten 2 Jahren stand alles still. Die Arbeitslosenquote schnellte von 14% auf 65% hoch. Die Armutsquote stieg zuletzt auf 65%. Viele haben Bethlehem verlassen. Wir haben rund 4000 Einwohner verloren, darunter viele Akademiker mit Universitätsabschlüssen. Das bedeutet einen massiven Brain Drain für Bethlehem. Und das ist schlecht für die Stadt und für Palästina. Auch wenn in diesem Jahr in Bethlehem die Vorweihnachtszeit wieder feierlich begangen wird, bis zu einer Normalisierung ist es noch ein weiter Weg. Das spüren vor allem die Händler in der Stadt, die dringend auf den Tourismus und die Einnahmen angewiesen sind. Das weiß auch Joyce Chuckerman. Ihr Vater betreibt einen alteingesessenen Familienbetrieb in der Milchgrottenstraße neben der Geburtskirche. Die Werkstatt und der Laden sind auf das traditionelle Olivenholzhandwerk spezialisiert. Doch die Weihnachtskrippen verkaufen sich nur spärlich, berichtet Joyce Chuckerman. Nein, die Situation hat sich nicht verändert. Viele haben weiterhin Angst, nach Bethlehem zu kommen. Wir arbeiten in dieser Branche und hoffen natürlich darauf, dass der Tourismus anzieht. Aber ehrlich gesagt hat sich das Ganze nicht verbessert. Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch nicht alle in Bethlehem sind glücklich darüber, dass viele wieder zur weihnachtlichen Normalität zurückkehren wollen. Angesichts von Hunderttausenden Vertriebenen im Gazastreifen, dem Leid und der Zerstörung, fällt es manchem schwer, echte weihnachtliche Freude aufkommen zu lassen. Bethlehems Bürgermeister Maher Kanavati hofft daher auf die weihnachtliche Botschaft der Hoffnung.
We are sending messages.
Wir senden sie von Bethlehem in alle anderen palästinensischen Städte, einschließlich Gaza und von dort in die ganze Welt, um die Botschaft zu verbreiten. Wir wollen Frieden, wir wollen Leben. Wir brauchen diesen Frieden so dringend, damit wir weiterhin in unseren Städten und in Palästina leben können.
Ihre Stimme ist Ihnen aus unseren Zwischenrufen bekannt. Christine Unrath, evangelische Pfarrerin aus Saarbrücken. Seit 40 Jahren ist sie im Dienst und ab 1. Januar offiziell im Ruhestand. Und zum Abschied ist sie auch bei uns ein letztes Mal zu hören. So eine neue Lebensphase ist ja auch eine Gelegenheit, nochmal drauf zurückzublicken, was war und ein Fazit zu ziehen. Wie hat sich der Beruf im Laufe der Jahre verändert?
Also wir jetzt alten Pfarrer, Pfarrerinnen haben noch keine so regelmäßige Arbeitszeit gekannt. Also wir mussten uns sehr in unseren Beruf hineinfinden, den wir oft auch als Berufung dann aufgefasst haben und mussten selbst lernen, wie gehen wir mit der Abgrenzung um, dass es auch was Privates und Persönliches geben darf in diesem ganzen Berufsfeld. Und das musste ich erstmal lernen. Und das, glaube ich, haben die heutigen Kollegen, Kolleginnen, die jüngeren Kollegen, Kolleginnen besser gelernt, weil da wird auch schon in der Ausbildung viel mehr auf das Zeitmanagement geachtet.
2007 hat Christine Unrath dann im Saarland für ein Novum gesorgt als erste Polizeiseelsorgerin im Land.
Sie fangen in einem Arbeitsgebiet an, das unendlich interessant ist. Und mit Menschen haben sie da zu tun, die für uns in der Gesellschaft wirklich etliches riskieren. Wir haben leider ja auch jüngste Erlebnisse an der Stelle gehabt. Also Menschen, die auch bereit sind, für unsere Sicherheit, ihre Gesundheit oder im schlimmsten Fall sogar das Leben zu riskieren. Und da als Kirche einen Beitrag zu leisten, das war unendlich erfüllend. Und dann zugleich auch kirchlich deutlich zu machen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, das war es. Und da habe ich gedacht, Christine, du musst deine Arbeit richtig gut machen, dass die Stelle erhalten bleibt. Und wir haben das geschafft, dass in der Zeit der Sparmaßnahmen Landespolizeistellen errichtet wurden und eine davon im Saarland.
Jetzt der Ruhestand und da hat sie schon Pläne.
Privat, da freue ich mich riesig drauf. Ich habe nämlich 2 Enkelkinder und da freue ich mich drauf, dass wir einfach mehr Zeit miteinander haben.
Pfarrerin Christine Unrath geht in Rente. Viele Jahre war sie auch in den Zwischenrufen hier im SR zu hören. Wenn ein Obdachloser stirbt, dann nimmt häufig kaum oder fast niemand Notiz davon. Auf der Beerdigung sind nicht selten nur 2 Personen, der Pfarrer und der Bestatter. Im Bruder-Konrad-Haus der Caritas in Saarbrücken ist jetzt ein Erinnerungsort eingeweiht worden für die Toten, die hier einst lebten. Mein Kollege Jürgen Rinner war dabei.
Im Sommer ist es sicher ein angenehmes, schattiges Plätzchen. Umrahmt von noch kleinen Bäumen im Garten des Bruder-Konrad-Hauses steht eine Stele. Sie ist aus Kalkstein und hat die Form eines spiralförmigen Wegs nach oben. mit den Symbolen für Lebenssituationen, die einen Menschen aus der Bahn werfen können. Ein zerbrochenes Haus, das eine zerrüttete Familie darstellt, zwei Tonflaschen für Alkohol, eine abgebrochene Brücke, über die man nicht mehr zurück kann. Die offene Hand eines Bettlers, die geballte Faust, die für Gewalt steht. Aber auch die gereichte Hand, die einem aus dem Abgrund hilft, wenn man Hilfe annimmt. 34 kleine Namenstäfelchen sind angebracht, Männer, die hier lebten. Michael Schley von der Caritas sieht die Stele als würdevollen Ort für sie.
Wir erleben, dass insbesondere die Männer, die hier gewohnt haben, dann nach dem Tod auch oft und schnell vergessen werden, weil oftmals keine Familien da sind, sie einfach anonym beerdigt werden. Und wir wollen hier einen Ort schaffen des Gedenkens und der Erinnerung.
Vier Männer aus dem Bruder-Konrad-Haus sind bei der kleinen Feierstunde dabei. Schwer zu sagen, wie alt sie sind. Vom Leben auf der Straße gezeichnet. Sie verstehen die Symbolik der Stele. Die Idee eines Erinnerungsorts mit den Namen der Toten hat Bezüge zur christlichen und zur jüdischen Tradition, sagt Michael Schley.
Diese jüdische Tradition, dass ein Mensch erst dann gestorben ist, wenn sein Name nicht mehr ausgesprochen wird, wollen wir hier auch übernehmen, dass wir hier diese Namen verewigen und damit ein Andenken an diese Menschen erhalten, auch über ihren Tod hinaus.
Pfarrer Frank Kleinjohann von der katholischen Pfarrgemeinde St. Johann segnet die Stele. Er wird sicher noch viele Beisetzungen allein mit dem Bestatter vornehmen müssen. Aber jetzt weiß er, die Toten haben zumindest hier einen Ort mit ihren Namen.
Jürgen Rinner berichtete. Das war Religion und Welt an diesem Samstag vor dem dritten Advent. Mein Name ist Sarah Sasso und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.